Wenn man die Heilige Schrift liest, dann stellen wir fest, dass die Bibel zum Beispiel viel, sagen wir mal, darauf verwendet, einfach den Charakter Gottes darzustellen, beziehungsweise seine Wesenseigenschaften. Und wir wissen von daher, dass Gott Geist ist. Das ist allgegenwärtig, er sieht alles. Der Heilige Geist ist ausgegossen über alles Fleisch. Das heißt, egal auf welcher Stelle des Erdballs jemand betet, hat er sofort direkten Zugang zu Gott. Er ist allgegenwärtig, er sieht, hört, weiß alles. Gleichzeitig sagt die Bibel, er ist Licht, er ist heilig. Die Bibel sagt dreimal heilig, das heißt, er duldet keine Sünde. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für Gott bedeutet, wenn er jetzt gerade in der Endzeit zum Beispiel sieht, wie eine Menschheit, schlimmer wie Sodom und Gomorra, ihm ins Ehrgesicht sündigt, was das bedeutet. Aber es ist einfach Fakt, er ist Geist, er ist Licht, aber die Bibel sagt, er ist Liebe. Darum hat er der Herr Jesus gesandt als Opfer für die Sünde, dass wir letztendlich nicht verloren gehen müssen. Aber jetzt kommt eine Eigenschaft, über die man meistens nicht so redet. Und das steht in 2. Mose 20 bei den 10 Gebote. Da redet er ja zuerst von den Götzen, von den anderen Göttern und verbietet ein Bildnis oder was Ähnliches zu machen. Und dann heißt es in Vers 5, 2. Mose 20, Vers 5, betet sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schulterväter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist den vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und da kommt jetzt plötzlich ein Gedanke, das muss man einfach einmal sehen, wir haben das Wort ja negativ belegt, Eifersucht. Aber die Bibel sagt ganz klar, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wisst ihr, wenn Gott eifersüchtig ist, ich weiß nicht, ob ihr jemals mit eifersüchtigen Menschen zu tun hattet. Also wo ich meine Frau kennengelernt habe, war ich relativ eifersüchtiges Bürschlein. Und also ich war dann relativ schnell aggressiv, selbst wenn nur jemand mit ihr geredet hat. Also unter Eifersucht verstehe ich schon, das gehört jetzt mir, jeder andere hat hier auf die Stanz zu gehen. Also so sehe ich Eifersucht. Jetzt ist so, das Interessante ist, es gibt im Griechischen, im Neuen Testament, kein ganz spezielles Wort für Eifersucht. Sondern es wird alles mit dem Wort Eifer abgedeckt. Das kann positiv sein, das kann negativ sein. Da gibt es noch ein Extrawort, das heißt Spude. Das meint dann nur praktisch mit Eile, mit wirklicher großer Konzentration etwas zu erreichen, zu versuchen. Da ist auch das geistliche Leben mit gemeint. Aber das andere, da kommt auch der Zelot her. Dieses Wort, dieses Zelos, dieser Eifer, von dem, wenn man es ganz genau untersucht, dann sieht man, das ist eher ein Wort, das geht in die Emotion rein. Wenn man zum Beispiel ein griechisches Altes Testament, das Septuaginta, nimmt und hier mal guckt, was hier steht, dann steht hier Zelos. Dann steht ein Wort, das von Zelos herkommt, das praktisch sagt, Gott ist wie ein Zelot. Er ist also emotional eifersüchtig. Das müssen wir einfach ernst nehmen. Die Bibel sagt, Gott ist emotional eifersüchtig. Und dabei muss man sagen, zuerst einmal, Eifer hat zwei Seiten. Die eine Seite von Eifer in jeder Form ist positiv, das ist der eifrige Streben. Man sagt ja, wenn jemand Eifer ist, spricht von Wetteifer, das ist gut. Aber genauso ist es im Negativen, da kommt dann im üblen Sinne Missgunst, Eifersucht, Rivalität bis hin zur Sucht, Begierde, Zorn, da kommt dann das ganze Negative. Genauso. Das heißt, Eifer ist zuerst schon mal neutral. Aber wenn wir jetzt das uns geistlich ansehen, dann sehen wir etwas. Und zwar, die Bibel sagt hier, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und weil er ein eifersüchtiger Gott ist, hat das Konsequenzen. Das heißt, es ist keine Theorie, dass man sagt, Gott ist eifersüchtig und ist mit uns böse oder will etwas bei uns nicht. Und das hat keine Auswirkung. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, er geht so weit, dass wenn Menschen Gott hassen, ich gehe mal weiter, oder sich dem Teufel zuwendet, einem Okkultismus, dass er bis ins dritte und vierte Glied hier einen Fluch wirken lässt in diesen Familien. Ich habe das live erlebt. Privat und beruflich, wo du einfach, kam ein Kollege zu mir, hat den Kopf geschüttelt, sagt, was ist in der Familie los? Es kann doch nicht schon wieder sein, dass jetzt der stirbt, dann passiert hier das Unglück, der Unfall. Es ist nur noch Elend da. Ich habe ihn dann erklärt, er hat gesagt, weißt du, das gibt es, wenn hier in der Vergangenheit letztendlich diese Sünde sind, die in 2. Mose 20 beschrieben werden, dann kann es sein, dass es bis ins 3. und 4. Glied trifft, weil Gott eifersüchtig ist. Gleichzeitig sagt aber die Bibel, wenn aber ich sie jemand aus dieser Kette bekehrt und zum Glauben kommt, dann beginnt eine Segenslinie, die bis ins 1000. Glied geht. Da sieht man, wie die Gnade Gottes viel stärker ist als letztendlich diese Fluchlinie. Aber wir müssen das ganz nüchtern festhalten. Gott ist eifersüchtig und Gott straft bestimmte Sünde auch an den Nachkommen. Und über diese Schiene kannst du fast alles erklären, was hier in der Welt sich abspielt. Wenn wir die Heilige Schrift jetzt nüchtern untersuchen, dann stellen wir ein paar Dinge fest. Man liest da so ein bisschen drüber und sagt, ja, da war halt Israel ungehorsam. In 1. Könige 14, 22 sagt die Bibel, und Juda, und jetzt müssen wir festhalten, Juda ist an und für sich, von diesen 12 Stämmen gehört Juda zu dem Bereich, wo Jerusalem dazugehört, wo letztendlich die Segenslinie ist. Dort ist eigentlich der Segen Gottes, nicht der Fluch. Aber die Bibel sagt, und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Dann beschreibt er, wie sie ihren Götzendienst losgelassen haben. Und da sagt die Bibel, es gibt Dinge, Sünde, wenn die immer, ich sage jetzt mal ausdrücklich, im Leben eines Menschen oder, was bei uns ja gerade ganz massiv passiert, in einem Volk sich etabliert, dann passiert etwas. Die Bibel sagt, man reizt dann Gott zur Eifersucht. Und diese Eifersucht, die bewirkt, das haben wir vorher gesehen, dass letztendlich ein Gericht Gottes über ein Volk oder über ein Menschenleben kommt. Und in Vers 26 vom selben Kapitel heißt es dann, er nahm die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des königlichen Hauses, alles nahm er weg, auch alle goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stelle ließ der König Rehabiam eherne Schilde machen und übergab sie den Obersten der Leibwächter. Wenn du hier siehst, wenn das im Volk passiert, wenn das Gericht Gottes über Volk hereinbricht oder über Menschenleben, dann wird das geistlich Echte, das was Gott hier in Jerusalem gegeben hat, das Goldene, alles was echt war, das verschwindet dann. Und das ist das, was heute in der Endzeit passiert. Das Echte verschwindet und anstelle vom Echten kommt etwas Ehernes. Gold gegen Ehernes, das ist eine billige Imitation. Das heißt, du hast die Form immer noch, die Form hat gestimmt, das war ein rundes Schild oder lange Schild, das war eine Speere, aber der Stoff war anders. Und so ist heute auch. Wir haben die Form der Christenheit, wir haben die Form des Gläubigseins, aber der Stoff ist nicht mehr das Echte, das, was dahinter steckt. Und das kommt in der Regel auch davon, wenn Gott jemand widersteht, weil Gott in seiner heiligen Eifersucht, ich sage jetzt ausdrücklich, heilige Eifersucht, hier letztendlich sich einem Volk im Gericht oder einem Menschen zuwendet. 2. Mose 34, 14. Wir haben hier ganze Ketten, wo man sieht, wie Gott denkt. Du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst. Genauso sagt er, und dass du dann nicht deine Söhne ihren Töchtern gibst und umdreht, dass dann keine Verheiratung geschieht. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum Punkt. Lass mich so ein praktisches Beispiel erklären. Zum Beispiel in der Reformationszeit, als auch die großen Kriege waren, die nicht immer alle von Gott waren. Das möchte ich auch betonen, gell? Da war auch viel, viel Elend. Da ist dann Folgendes passiert. Wir wissen das von dem Turm der Konstanze, wo dann Männer und Frauen teilweise lebendig begraben wurden, zumindest auf lange Zeit. Und sie gingen auf die Galeere, die Männer haben furchtbar den Tod erlitten. Galeeresklave waren Todeskandidat von Anfang an, entweder körperlich oder wenn die Galeere versenkt wurde, die waren angekettet, dann war es aus. Es waren Todeskandidaten, die haben das alles auf sich genommen, wisst ihr warum? Nur, weil sie sich geweigert haben, an einer katholischen Messe teilzunehmen. Was ist heute, wenn dein Kollege Hochzeit hat? Und du gehst einfach in die Kirche und da ist eine katholische Messe. Merkt ihr was? Gold, hier ist Ehren. Es ist alles billig geworden. Und ich sage es mal ganz eiskalt. Sollte es Gott heute weniger reizen, wie zur Zeit der Reformation? Wisst ihr, wir haben uns daran gewöhnt, dass alle lieb sind, alle meinen es gut, es ist alles bestens, es ist alles wunderbar. Die Bibel denkt ganz anders. Sie sagt auch in 2. Korinther 11, es gibt einen anderen Jesus, einen anderen Geist, ein anderes Evangelium, es gibt falsche Arbeiter. Verstehe, musst du misstrauisch sein. Es gibt Fälschungen ohne Ende und es gibt Dinge, die kommen aus der untersten Hölle und die sind von der Finsternis gedacht, um die Gläubiger unter diesen Fluch zu ziehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Volk oder auch ein Mensch, gläubig oder ungläubig, wenn ein Mensch unter diesem Fluch drunter ist. Ja, dann kriegt er ein Problem. Und die Bibel sagt hier vor Gott, und das ist immer interessant, wenn Gott mit Namen betitelt wird, der Eifersüchtige. Und ich möchte nochmal betonen, das Wort, das hier benutzt wird, meint emotional eifersüchtig. 5. Mose 5, Vers 9. Ich habe mal einen Prediger gehört, das hat mir eigentlich gefallen. Ich habe es schon öfters zitiert, aber der hat auch versucht darzulegen, der liebe Gott, den gibt es nicht. Es gibt einen Gott der Liebe, der seinen Sohn opfert, aber der liebe Gott gibt es nicht. Und er hat es so erklärt, er hat gesagt, lieb ist der Hund von meinem Nachbar. Und so wird Gott manchmal dargestellt. Wir haben vergessen, dass er heilig ist, trotzdem Liebe ist, dass er Licht ist, alles sieht, aber dass er eifersüchtig ist. Eigenschaft, die will man auch nicht hören. Wisst, das passt in das moderne Evangelium nicht rein, das heute verbreitet wird. Wir sind ja alle nett und freundlich und Gott will alle gewinnen. Nein, das will er nicht. Ich bin kein Calvinist, ich glaube, dass Gott jeden retten will. Aber die Bibel lehrt ganz klar, es gibt ein Point of No Return. Wisst ihr, was es heißt? Die Grenze ist überschritten. Wenn ein Mensch dauernd Gott widersteht, kommt irgendwann der Punkt, wo Gott dann nicht mehr zu ihm redet. Er gibt ihn dahin und dann ist aus. Man kann Gott nicht reizen ohne Ende. Ist ein heiliger Eifersucht, gibt es auch bei ihm einen Punkt, wo er sagt, aus, jetzt ist es schön gewesen. Wisst ihr, das ist das, die Eigenschaft, die man eigentlich gern verdrängt. Man will das nicht, weil es passt nicht in unser humanistisches Weltbild. Und wenn man jetzt das in Ruhe sich alles ansieht, dann sagt 5. Mose 4, 24, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Es sind Missionswerke entstanden, weil Leute einen Bombenangriff auf die Stadt Darmstadt gesehen haben. Wo die das gesehen haben, haben sie gesagt, wenn ein dreimal heiliger Gott so etwas zulässt oder so etwas als Gericht über ein Volk zulässt, dann müssen wir uns vorsehen, dann müssen wir vorsichtig sein vor diesem Gott. Wenn das so ein eifersüchtiger Gott ist, so ein dreimal heiliger Gott, dann müssen wir vorsichtig sein. Wisst ihr, und dieser Gedanke, der ist mir aufgefallen. Wisst ihr, ich bin jetzt, kann man streiten, fast 40 Jahre gläubig. Mir ist aufgefallen, wie das, was früher eigentlich noch ganz glasklar da war, wie das langsam verschwindet. Du kriegst ein angepasstes Evangelium. Wisst ihr, man will, dass der Saal voll ist. Man will die Leute erreichen. Man will ihnen das Heil geben. Und man gibt ihnen ja auch Teilwahrheiten. Das ist auch nicht falsch. Aber man hält ihnen eine zentrale Wahrheit vor. Nämlich der dreimal heilige Gott, der eifersüchtig ist und der straft und der bereit ist, wirklich in seiner Eifersucht radikal durchzugreifen. Was hat er getan? Wenn ihr schon lange nicht mehr das Buch Jeremia und Hesekiel gelesen habt, dann lest es einfach mal, ganz sachlich. Lest mal, wie Gott denkt. Da seht ihr das alles. Ja, man hat Gott so ein bisschen verharmlost im Sinne von, naja, so schlimm wird es doch nicht sein. Und 5. Mose 6, Vers 15 sagt Gott wiederum zu Israel, zu diesem auserwählten Volk, denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich von der Erde vertilgt. Wenn du nämlich, was in Vers 14 steht, dich zu anderen Göttern neigst. Wisst ihr, was sind andere Götter? Es ist überhaupt kein Problem, ein Büchlein schreibt, Fußball ist ein falscher Gott, wo die Menschen sich wie letztendlich ja, im Götzendienst benehmen. Ist teilweise so. Das ist bei allem Sport so. Das hat aber noch 100.000 andere Facetten. Das muss nicht der Fußball sein. Das kann bei den Frauen die Schönheit sein, der Schönheitswahn. Das kann bei vielen Menschen alles Mögliche sein. Und ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, der größte Götze ist immer nur das Ego, das Ich. Und jetzt muss man einfach fragen, was ist als Gläubiger in meinem Leben so wichtig, dass Gott an zweite Stelle geht? Man muss das nur fragen, was ist so wichtig, dass Gott an zweite Stelle kommt? Dass er größere Priorität hat als Gott selber, dann hast du schon Götze. Und je nachdem, wie der Götze geartet ist, da gibt es ja Götze, die sind dann eher aus dem Fleisch raus, aus dem Menschlichen, und da gibt es Götze, die kommen aus dem Okkultismus. Also die Gläubigen sind heute mit der alternativen Medizin so, ich habe auch schon mit Mediziner gesprochen, die haben mir das erklärt. Die haben gesagt, natürlich wissen wir das, dass das Unsinn ist. Ich habe jetzt vor kurzem eine Sendung gehört im Radio beim Heimfahren, da ging es darum, da hat der erklärt, hat gesagt, wisst ihr, bei bestimmten Naturmitteln kannst du noch alles erklären. Sagt, aber bei einer bestimmten Dosis von Verdünnung, sprich Hämopathie, ist das nur Wasser. Warum wird der gesund? Er sagt, ich kann es nicht erklären. Wenn du jetzt weißt, was so Leute wie Heinemann gedacht haben, die haben das geschüttelt. Und jetzt kommen wir zu etwas, das heute wie ein Lauffeuer einbricht und das vielleicht die größte Seuche ist über dieses Volk. Das schlimmer ist wie, obwohl das auch schon schrecklich genug ist, die völlige Unmoral, die dieses Volk zerfrisst und diese ganze Lügehaftigkeit. Du kannst ja heute, wenn ein Politiker heute sagt, es ist 14 Uhr, muss schnell auf deine Uhr gucken, ob es stimmt. So weit sind wir heute. Wir sind aber doch gelogen, dass sich die Balken biegen. Aber es gibt was, das schlimmer. Und zwar, es gibt eine Religion. Diese Religion kommt aus dem fernen Osten. Und das ist eine Okkultreligion. Das sind Dämonen. Das sind Finsternismächte. Und diese Religion sagt, dass der Makrokosmos, der große Kosmos und der Mikrokosmos, das heißt mein Körper, die sagen, dein Körper ist auch ein Kosmos, aber Welt für sich, dass die im Gleichgewicht sein müssen. Und wenn die nicht im Gleichgewicht sind, dann musst du letztendlich das ins Gleichgewicht bringen. Und das kann man tun, zum Beispiel, indem man bestimmte Punkte mit Nadeln reizt, das ist Akupunktur, indem man bestimmte andere Punkte durch Massage reizt und da gehört Augendiagnose dazu und lauter so Zeugs. Und dann sage ich, sobald es wieder im Gleichgewicht ist, bist du gesund. Wirklich als Religion. Scheißkalte Religion. Chinesische Religion. Wisst ihr, und zum Beispiel diese Verdünnungstheorie von Heinemann ist nichts anderes, die schüttelt ja das Ding. Und das ist das Geheimnis. Das soll angeblich, Mikrokosmos, Makrokosmos, die Energie des Kosmos, also die praktisch kosmische Energie in das Wasser reinkommen. Und warum heilt es? Der Wissenschaftler hat versucht zu erklären, dass es nicht erklärbar ist. Er hat praktisch ganz klar gesagt, es ist nicht alles nur ein Placebo-Effekt. Placebo-Effekt ist, man hat jetzt festgestellt, dass man bei bestimmten Arthrose-Dinge Leute operiert hat, hat es nie tatsächlich gerichtet. Bei anderen haben wir nur aufgeschnitten und wieder zugenäht. Und die haben sie untersucht und haben sie festgestellt, Mosley-Studie heißt das Ding. Dann haben sie festgestellt, die Schmerzsituation war bei beiden gleich. Weil der eine hat auch geglaubt, er ist operiert und hat innerlich eine Haltung eingenommen, die bewirkt hat, dass die Schmerzen nicht mehr gewirkt haben. Das ist Placebo-Effekt. Das heißt, ich bilde mir es ein. Da sagt man zu jemandem, der Krebs hat, ich habe jetzt das Mittel gegen Krebs und gebe ihm eine Zuckerpille. Und der glaubt von ganzem Herzen, jetzt hat er das Wundermittel gegen Krebs, schluckt eine Zuckerpille und der Krebs verkapselt sich und geht weg. Das sind Geheimnisse des Körpers, die kann ich auch nicht erklären. Aber wisst ihr, der sagt ganz klar, diese Schüttelei, er sagt, man kann nicht alles, was hier passiert, mit letztendlich Placebo, also mit Eibildung, Eigensuggestion, Eigenhypnose erklären. Da ist was anderes noch dahinter. Da kommt genau das, wo letztlich die Gläubige dann hingeht. Zum Beispiel eine der führenden Bewegungen, man möge mir erlassen, den Namen zu nennen, hat in ihren Reihen Leute gehabt, da war der Sohn ein hämopathischer Arzt. Und das ist der Grund, warum der heutige Deutschlandführer dieser Bewegung diesen Dingen anhängt. Und dann wunderst du dich, dass in diesen Bewegungen seltsame Dinge passieren. Das sind gar nicht Dinge, wo man denkt, wo ist dein Götzenbild? Da denkt man, oh, ein Kruzifix in der Wiese, im katholischen Dorf, das ist ein Götzendienst. Ja, natürlich ist das auch. Das Kreuz ist leer, der Jesus ist auch verstanden. Aber es gibt andere Dinge aus dem ganz normalen menschlichen Bereich, die geht in die Richtung Götzendienst, wo du Gott reizt. Ich habe Leute in der Verwandtschaft. Hatte die auch immer wieder, habe ich Kontakt mit so Leuten gehabt, die sind hochintelligent. Die legen äußersten Wert darauf, dass sie auf hohem Niveau sind, von der Ausbildung, vor allem her, hat auch Berufe, die teilweise fast schon in Richtung, ja, das sind schulische Berufe teilweise, wo fast schon in Richtung Wissenschaft geht. Aber ich habe mich doch dann gewundert, dann geht so jemand eiskalt zum Wahrsager und fragt, was mit der Frau vor 400 Jahren passiert ist. Und die glaubt von ganzem Herzen, wie ihr gleich kennt, dass die Wahrsagerin ihr das sagt. Wisst ihr, was da passiert, wenn man sowas tut? Da kommt dieser Fluch und dann passiert es. Das wird nur gebrochen durch Bekehrung. So ein Fluch kann nur gebrochen werden, zum Beispiel, ich komme aus einer bestimmten Fluchlinie. In dem Moment, wie ich mich bekehrt habe, ist die nachweislich gebrochen. Es hat aufgehört, sofort. Wir müssen einfach sehen, Gott guckt nicht so, wie wir glauben, zu. Wir glauben immer, ah ja, das geht jetzt so weiter und es wird immer schlimmer und ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Es eskaliert ja, es wird ja schlimmer. Also wo mir das klar geworden ist, ich gehöre nicht zu denen, wo sagt, man darf nur Bibel lesen, sondern ich lese auch Tageszeitung. Wie ich sie lese, da kann man jetzt streiten. Also ich lese nur bestimmte Dinge, der Rest interessiert mich nicht. Aber wenn du jetzt Tageszeitung liest, mir ist aufgefallen, dass Dinge, die man früher unter dem Schreibtisch gehandelt hat, in den unsauberen Buchhandlungen, die hast du heute öffentlich in der Zeitung. Was ist da passiert? Versteht ihr? Es wird immer schlimmer und jetzt kommt das Problem. Der Mensch ist dazu geeignet, weil er sich ja anpassen muss, seine Umgebung, dass er sich anpasst. Das heißt, irgendwann sagen auch die Gläubigen, das ist ja nicht so schlimm und das ist ja nicht so böse. Es tut ja jeder, das ist inzwischen normal. Josua 24, 19 sagt die Bibel, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wisst ihr, manche Sachen duldet Gott einfach nicht. Man kann durch Schwäche des Fleisches in bestimmte Dinge hineinfallen, aber man müsste uns immer bewusst sein, Gott duldet sowas nicht. Was heißt denn dulden? Wisst ihr, die deutsche Sprache ist eine relativ einfache Sprache und die Bibelsprache ist auch einfach. Dulden heißt einfach, es ist ein Dauerzustand. Dulden heißt, es geht lang. Gott muss nur etwas dulden, wenn es lang geht. Ich meine jetzt nicht, dass einmal hier jemand schwach wird, sondern ich meine, dass jemand in Sünde lebt, in solchen Dingen. Das unmoralisch, ob das Augenlust, Fleischeslust, ob das medizinische Sünde sind, im Sinne von, dass er sagt, und egal was es kostet, ich will gesund werden. Wisst ihr, das ist heute. Das haben mir auch Mediziner mal gesagt, Hauptsache es wirkt. Und wenn ich mit Leuten aus dem physiotherapeutischen Lager rede, die sind ja völlig verseucht inzwischen vom Okkultismus, kann ich sagen, dir ist kalt, ja, wir wissen, dass das Quatsch ist, aber man muss halt dran glauben. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, wisst ihr warum? Der Rubel oder der Euro rollt. Versteht ihr, das ist eine Geldmacherei. Und das ist halt das Problem, dass wir so tun, obwohl die Bibel sagt, Gott duldet das nicht, wie wenn Gott alles dulden würde. Wir tun einfach so, genauso in frommen Kreisen. Zum Beispiel, wenn Leute hingehen und selbst die führenden Leute der protestantischen Welt, der evangelischen Kirche und sagen, das Evangelium ist nicht mehr exklusiv, es ist nicht mehr Jesus allein.
Was denkt ihr, wie Gott darauf reagiert? Damit sagen sie doch, die Götze der anderen Religionen sind genauso ein Weg wie der Herr Jesus. Das ist bei Gott etwas, wo ich 100% überzeugt bin, wo die Eifersucht Gottes und der Zorn Gottes aufwallt in einer Art und Weise, die ungeheuer ist. Wir müssen einfach feststellen, jede Religion außer dem biblischen Evangelium ist vom Teufel. Jede. Teilweise auch die christliche. Und Maria ist keine Miterlöserin, sondern muss sich genauso bekehren. Und ihr Haus ist nicht durch einen Engel nach Loreto getragen worden, sondern sie ist in Ephesus begraben, genauso wie der Johannes. Kann man auch gucken, wenn man will. Versteht ihr? Dieser Götzendienst, der ist sowas Hartnäckiges. Und dann schiebt der Teufel den Menschen langsam rein. Warum? Weil er weiß, dass der Zorn Gottes und die Eifersucht Gottes dann sich über diese Menschen ergießt. Und dazu benutzt er seine Hauptwaffe. Er lügt. Er macht den Menschen weiß, dass Gott harmlos ist. Er macht ihnen weiß, dass Gott ja humanistisch ist, dass er Gott gar nicht so streng ist und dass er Gott gar nicht so heilig ist und dass er Gott das gar nicht alles tun wird. Nahum 1,2, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn, ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern, er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Das heißt, Gott lässt eine bestimmte Knautzone, wo er uns Gnade gibt, wo er sagt, geht in euch, tut Buße. Aber er lässt letztendlich nicht ungestraft. Und Nahum ist dann so erschrocken, dass er in Vers 6 sagt, wer kann bestehen vor seinem Grimm? Wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Es wird die große Abrechnung kommen. Das ist keine Frage. Wenn Gott mit den antichristlichen Mächten abrechnen wird, das sehen wir ja in der Offenbarung, am Schluss. Aber Gott wird zwischendurch immer wieder sein Gericht und sein Eifer an den Menschen stillen. Es steht zum Beispiel in Ezekiel 23, 25, ich will dich meinen Eifer fühlen lassen, sie sollen grausam mit dir umgehen. Sie werden dir Nase und Ohren abschneiden und was von dir übrig bleibt, wird durch das Schwert fallen. Sie werden deine Söhne und Töchter wegführen und was von dir übrig bleibt, soll vom Feuer verzehrt werden. Ist interessant. Gott sagt, das ist das Gericht über dich. Das sagt hier natürlich zum Volk. Und Gott hat dann 5. Mose 28 aufschreiben lassen. Das müsst ihr mal genau lesen. Wenn ihr wissen wollt, was mit Israel passiert ist, musst du 5. Mose 28 lesen. Und wenn ihr die Bibel lest, dann seht ihr, dass sie ihre Kinder gefressen haben. Anders kann man das nicht nennen. Und das war ein Gericht Gottes. Also Gott ist wenn Gott seine Eifersucht in Zorn umschlägt und er anfängt zu handeln, dann kann Gott nur ganz anders handeln, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und dann ist der kleine, ich sage es einmal, harmlose Gott der westlichen Christenheit, den es gar nicht gibt, der ist dann schnell verschwunden. Jetzt sagt die Bibel, ihr Gläubigen, jetzt sage ich mal ausdrücklich zu den Gläubigen. Ich lese uns Jakobus 4, die ersten 6 Verse. Ist hochinteressant. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Jetzt kommt die Stelle, wo ich meine. Oder meint ihr die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das sagt die Bibel ganz klar, der Heilige Geist in uns ist ein eifersüchtiger Geist. Da steht nochmal ein drittes Wort. Das Wort, das hier steht, ist noch brutaler. Das steigert Zelos noch. Das ist das Wort für Neid. Und da steht noch Epi davor gesetzt. Das heißt, nochmal gesteigert. Wisst ihr, damit sagt die Bibel, der Heilige Geist ist genauso eifersüchtig, wie der Gott des Alten Testamentes eifersüchtig war. Und Gott ist Geist, Gott hat durch den Heiligen Geist und der Jesus Wohnung in unsere Herzen gemacht. Und ich sage ganz klar, zu Deutsch, demütige dich, geh runter vom hohen Ross, weil Gott ist eifersüchtig. Und er sagt dann ganz klar, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Da steht bei Herzen, Seele, Psyche. Wisst ihr, damit sagt doch die Bibel was ganz klar. Sie sagt, du kannst dem Teufel nur widerstehen und er muss nur fliehen vor dir, wenn du dich zu Gott nahest, wenn du diesem eifersüchtigen Verlangen des Heiligen Geistes nachgibst, dich reinigst und dein geteiltes Herz, ich übersetze es, dein geteiltes Seelenbereich aufgibst. Wisst ihr, es kostet was, ich habe das lernen müssen, bitter, bitter böse. Es kostet was, sich Gott zu unterwerfen und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, wenn jetzt Dinge passieren, die mir völlig zuwider sind, die ich gar nicht will, die ich geistlich als Katastrophe ansehe, wenn es dein Wille ist und es dazugehört, dann bin ich bereit, es zu akzeptieren. Du bist der Herr, nicht ich. Wisst ihr, wir haben heute eine Zeit, wo alles abgeschwächt und alles umgangen wird, nur, dass man dann aus Gesicht nicht verliert, dass alles bestens ist und alles hervorragend ist. Falsch. Ihr müsstet uns Gott ausliefern, soll mit uns machen, was er will. Steht ihr? Und das ist ja das, was dann Offenbarung 2, Abvers 4, sehr massiv sagt. Er lobt ihre Gemeinde in Ephesus und sagt, hervorragende Werke, hat ein wirkliches Bemühen, haben Unterbleiben, standhaftes Ausharren, hat die Böse nicht ertragen, hat die geprüft, die sagen, sie sind Apostel, hat sie als Lügner erkannt, haben Schweres ertragen, haben standhaftes Ausharren, um meines Namens willen. Und sie haben gearbeitet und sind nicht müde geworden. Da muss ich sagen, super Gemeinde, alles bestens. Wisst ihr, Verfolgung. Sie haben die rechte Lehre. Du kommst auf Konferenzen, da wird dir alles gesagt, was falsch ist bei allen Bewegungen. Weil würde mich viel mehr interessieren, was ist bei dem falsch, der mir das jetzt gerade sagt, dass alles falsch ist. Ich habe das mal auf einer Konferenz gemacht, habe es schon mal erzählt. Geil, das ist dann interessant, wie die Leute reagieren. Die zucken dann zusammen, wenn du sie plötzlich fragst, was ist denn bei dir falsch? Oder bist du auch ein Stück der Verführung? Müsst du mal jemand fragen. Ich habe schon gemacht, wenn ich in Gemeinde lang nicht da war und ich komme neu vor und gehe ans Mikrofon, dann sage ich so, freue mich, dass ich mal wieder bei euch bin. Seid ihr sicher, dass ich inzwischen kein Verführer geworden bin? Weißt du, dann sitzt sie drin, oh, ihr begreift, der Mensch ist naiv, naiv, geistlich naiv. Du hast mit dem Teufel zu tun, du hast mit dem Lügner zu tun, du hast mit Menschen zu tun, die im seelischen Bereich anfällig sind, dass ihr Herz geteilt wird. Du hast mit Menschen zu tun, die letztendlich auch ihre völlig heilige Gesinnung, Gott zu dienen, zurücknehmen können und immer noch fromm sein können. Da können dann eher eine Schilde an der Wand hängen. Das sind immer nur Schilde, das ist immer nur fromm. Da stimmt der Wortschatz, da stimmt alles, da stimmt sogar teilweise die Absonderung, aber innen drin ist kein Gold mehr. Und das nennt die Bibel erste Liebe. Er sagt nämlich zu dieser super Gemeinde, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Er sagt, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter von der Stelle wegstoßen und dann geht die Gemeinde unter. Ich fürchte nur eine einzige Sache im Reiche Gottes, dass Gott einen Leuchter wegrückt. Wenn Gott einen Leuchter wegrückt, kannst du machen, was du willst. Ich habe das gesehen. Wie das live passiert. Gott rückt den Leuchter vor der Gemeinde weg. Du kannst machen, was du willst. Wenn Gott das getan hat, dann gibt es, und das tut er, sei rei versucht, dann hast du keine Chance mehr. Du kannst machen, was du willst. Du kannst fasten, beten, schreien. Du kannst tun, was du willst. Es ist vorbei. Es geht runter. Da hat es dann immer nur Leute, die sagen, oh, schlimm bei uns, wir wollen das nicht, wir kämpfen dagegen. Es ist vorbei. Wenn der Leuchter umgestoßen ist, geht es runter. Dann ist die Frage der Zeit, dann ist es völlig verführt oder verschwindet. Ich habe mal eine Studienreise gemacht, ganz jung, ein Jahr verheiratet in der Türkei und habe die ganzen Städte der frühbiblischen Zeit, also das ist ja das Gebiet gewesen, wo Paulus war, wo Ephesus ist, Smyrna, Milet, das ist ja da alles. Ich habe dann auch Laodicea besucht. Wenn du zum Beispiel Hierapolis anguckst oder Ephesus, Städte aus Marmor, wunderschöne Ausgrabungen, wunderschöne Städte. Und dann kommst du nach Laodicea, wo der Fluch drüber gegangen ist, dann musst du sagen, Krautacker. Und Gott hat es auch zugelassen, dass die Bauern von dem Dorf daneben einfach die antiken Steine geholt haben, haben ihre Häuser gebaut. Also wenn du die Epoche sehen willst, musst du die Häuser von den Leuten teilweise angucken. Wisst ihr, wenn Gott etwas zerstört, dann zerstört er es auch vollständig. Und Gott kann in seiner Heiligkeit Dinge zerstören. Markus 12, 33. Da sagt die Bibel, zu Deutsch praktisch, und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und den Nächsten wie sich selbst, das ist mehr als alle Brand- und Schlachtopfer. Hat sogar ein Jude gewusst. Und die Bibel sagt, Gott ist eifersüchtig, er will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte und bereit sind, jeden Preis zu bezahlen. Das ist theoretisch, solange es nichts kostet. Es wird immer praktisch, sobald es darum geht. Wisst ihr, ich hatte in Berufssituationen, wir hatten mal einen Verkaufstrainer gekriegt. Die Banker haben ja auch diesen Wahn, dass sie glauben, wenn die Leute gut verkäuferisch geschult sind, dann verkaufen sie was. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn Leute bei mir anrufen, verkäuferisch geschult, dann sage ich noch ungefähr einer Minute, sie können aufhören. Ich bin auch verkäuferisch geschult, der ganze Quatsch können sie lassen, sagen sie mit einem Satz, was sie wollen. Und dann merkst du plötzlich, na, ist das keine schöne, säuselnde Stimme mehr. Und dann sitzt da genauso ein frustrierter Knabe oder ein Mädchen vor dir und sagt, das will ich. Und dann sage ich, okay, können Sie auflegen, ich will es nicht. Wisst ihr, der Mensch ist einfach dazu von Gott her preisgegeben, sage ich einmal, vom Sündenfall her. Da hat er einfach eine Schwäche. Er lässt sich letztendlich relativ leicht einseifen. Er lässt sich alles verkaufen, auch geistlich. Das Problem. Die Bibel sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und 1. Korinther 10, 22 sagt Paulus, die Korinther, das sagt er ja nicht umsonst. Vers 21, du kannst nicht den Kelch der Dämonen trinken und gleichzeitig am Tisch des Herrn teilhaben. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er? Hast du jemals Gott gefragt, ehrlich, vor ihm, bereit mit dem Herzen, jedes Ding in Ordnung zu bringen? Herr, gibt es in meinem Leben etwas, wo ich am Tisch der Dämonen sitze, ohne es zu wissen? Gibt es das? Ich bin als junger Mann mit einem praktizierenden Okkultisten zusammengekommen. Und ich habe die Kämpfe durchkämpfen müssen, bis zum Rand der Psychiatrie. Dass ich manchmal nicht mehr wusste, ob ich verrückt bin oder nicht. Bis die okkulte Kräfte alle gebrochen waren. Dann kamen da auch die frommen Heiler, die selber okkulte Kräfte hatten, die haben mir die Hände aufgelegt, da ist nur schlimmer geworden, ist nicht besser geworden. Bis ich dann die Erlösung begriffen habe und der Jesus mich völlig frei gemacht hat von diesem Zeugs. Aber die Bibel sagt ganz klar, du kannst den Herrn nicht zur Eifersucht reizen. Auch heute, der Heilige Geist ist ein Geist, der eifersüchtig ist und der das alles nicht duldet. Das ist diese Art von Eifersucht, die göttlich ist und die richtig ist. Natürlich ist die Eifersucht der Menschen falsch. Ihr kennt ja Apostelgeschichte 13, wo dann manche nicht zum Glauben kommen, weil sie eifersüchtig sind. Und in Sprüche 14, 30 sagt die Bibel, reine Eifersucht menschlich ist ein Fraß in den Gebeinen. In Galater 5, 20 zählt sie zu den Früchten des Fleisches, sagt, da gehört die Eifersucht dazu. Und die Eifersucht, die verwirft Gott radikal, die will er auch nicht. Er sagt sogar in Römer 10, 10 und Römer 11, 11, sagt er, Ebels auch teilweise die Folgeverse, dass Gott Israel zur Eifersucht reizt. Also Eifersucht ist zuerst schon mal negativ, aber es ist von Gott her richtig. Wisst ihr, und Johannes 2, 17, da steht etwas, das ist ungeheuer. Es beginnt bei 13. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Das Zentrum. Wisst ihr, wenn die Leute beschreiben, wie das war, wo der Tempel in Jerusalem war, aus Gold, wie der geglänzt hat. Wenn du um die Ecke kommst und plötzlich stand gegenüber dieser Tempel vor dir, das muss, galt ja als eines der Weltwunder, war gigantisch. Jetzt geht Jesus zu diesem Tempel. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Jetzt heißt es ganz einfach, und da steht nicht einmal was für Emotion. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Entschuldigung, das war doch zuerst einmal menschlich verständlich. Wisst ihr warum? Die haben doch Schafe gebraucht. Das sind Millionen von Tieren geopfert worden. Die haben wir zuerst einmal gebraucht. Man hat auch der Geldwechsler braucht, um dass jemand hier Rausgeld bekommen hat. Wisst ihr, wo der alleinige Fehler ist? Der Jesus sagt überhaupt nicht, du darfst keine Schafe verkaufen. Er sagt nicht, du darfst kein Geld wechseln. Sondern er sagt, es muss aus dem Tempel raus. Es muss aus dem Haus Gottes raus. Und wisst ihr, was das Entscheidendste und das nächstliegende Haus Gottes ist? 1. Korinther 3, 16. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Mein Herz ist zuerst einmal das Haus Gottes. Und da muss zuerst mal alles raus, was hier das nicht meint. Und dann muss aus der Gemeinde Jesu raus, was Gott nicht meint. Wisst ihr, das ist heute so, du hast heute eine, wie soll ich sagen, Kommerzialisierung des Reiches Gottes. Ich sag's mal andersrum. Es wird im Reich Gottes mit jedem Dreck Geschäft gemacht. Mit jedem Dreck. Wisst ihr, wir haben uns daran gewöhnt. Siehst du es einfach? Du siehst, dass es 54.000 Kalenderarten gibt für 54.000 verschiedene Zielgruppen. Ich übertreibe es jetzt bewusst. Und dass dann die abgefallene Christenheit dann später Segnungsgottesdienst für Hunde macht, ist auch klar. Versteht ihr, wenn du mal die Grenze einmal überschritten hast, dann kriegst du die Kurve nicht mehr. Dann geht es immer weiter bergab. Einmal die Grenze überschritten, geht es runter. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel ganz klar, als der Jesus kommt, macht er etwas. Er treibt die raus. Mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und jetzt sagt die Bibel etwas Hochinteressantes. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jetzt kommt dieser göttliche Eifer. Jetzt kommt diese Eifersucht. Mir ist etwas klar geworden, geistlich. Mir ist klar geworden, egal wie entschieden du lebst, egal was du willst, egal was du geistlich machst, mir ist klar geworden, dass das menschliche Herz, die Seele des Menschen, einfach ein Einfallstor ist für Finsternismächte. Ein Einfallstor für Lüge, ein Einfallstor für Verführung, ein Einfallstor auch für geistlich Falsches. Und dass, selbst wenn du gar nichts Falsches willst, wenn du auf deinen Zählerbereich nicht aufpasst, dass das einfach läuft. Das läuft wie eine Maschine und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du gar nicht hin willst. Wisst ihr, das ist schon ganz einfach. Nimm ein Dreirad und stell den Lenker nur einen Zentimeter auf eine Seite. Da merkst du zuerst gar nichts. Aber je länger das Ding geht, jetzt kommt man an das Dulden, je länger es geht, es wird immer länger, immer länger. Plötzlich hast du eine völlig andere Richtung, wo die Ursache minimal ist, und so ist es im Geistlichen auch. Es sind oft minimale Dinge, wo man einfach tolerant wird und nicht mehr die Heiligkeit Gottes und seine Eifersucht beachtet und plötzlich geht es rum. Mir ist klar geworden, dass ich vor Gott bestimmte Dinge ganz neu klären muss. Dass ich sagen muss, Herr, gibt es irgendwas, wo mein Drehrad einen Zentimeter verdreht wurde? Bin ich irgendwo in eine Falle gegangen, links oder rechts? Ist das schon eine Maschine, die läuft? Läuft die Maschine sauber? Das muss ich klären für mich. Und als Ältester in der Gemeinde muss ich es klären für diese Gemeinde. Ihr versteht, das hat so ruckzuck, dass du hier auf die menschliche Schiene kommst und dann passiert es halt. Und die Bibel ist hier relativ einfach. Sie sagt ganz klar, der Jesus treibt die raus. Also musst du genau überlegen, was du tust. Als ich damals, als wir unseren Vertrag gemacht hatten mit der Gemeinde, mit dem Finanzamt, das verhandelt habe, die Frau mir das nicht glaubt. Die hat gesagt, wie geht ihr mit dem Geld um? Ihr verschenkt den Großteil von eurem Zeugs, das gibt's doch nicht. Jetzt kommen wir halt zu dem Problem. Ihr habt ja Zeitung gelesen, wisst ihr hier, man macht eine Stiftung mit hochkarätigen Leuten. Versteht ihr, das Geld ist auch das, was die fromme Welt regiert. Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe das gesehen bei der Bibelverbreitung. Ein führender Mann, der zum Glück heute weg ist, der aber sich das sagen ließ, war bereit, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig im Kopf habe von der Zahl her, er war bereit, ich denke wegen 4 Pfennig oder 4 Cent, war er bereit, die Schlachterbibel bei einer katholischen Druckerei drucken zu lassen. Wir sind da fast auf den Tisch gesprungen, haben gesagt, wegen 4 Cent. Gesagt, lass die bei einem gläubigen Drucker drucken. Wisst ihr, wenn es um die Kohle, um das Geld geht, das weiß ich von der Bank. Das ist mit der größte Götze, wo es gibt. Wenn es ums Geld geht, dann kannst du mit den Leuten nicht mehr reden. Ich hatte mal einen namhaften Beamten der Stadt Tailfingen damals, noch nicht fusioniert. Und wenn der gekommen ist, du hast keinen Menschen gesehen, der so lieb war, der so freundlich war, der so nett war, der hier mit dir, hier, also ach, war das ein netter Kunde. Und ich war der Azubi, der Stift. Und dann ist mir was passiert. Er hat immer die Rente von seiner, glaube Schwiegeroma kassiert. Und ich habe irgendwann einmal, habe ich gedacht, das stimmt doch nicht, das ist doch die Rente von der Frau, nicht von ihm, habe sie umgebucht, nicht auf sein Konto, ich glaube sogar aufs Sparbuch von der Oma oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich das Geld umgeleitet, das er es nicht hatte. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, wie ein Mensch sich verändern kann. Ich hab das heute noch in Gedanken. Der Mann ist zur Bestie geworden, innerhalb von ein paar Minuten, wegen ein bisschen Kohle. Und dann schon gleich ein Götze, wo die Bibel sagt, das ist Götzedienst. Und im Recht Gottes genauso. Du musst aufpassen mit dem Geld. Zum Beispiel, ich besuche grundsätzlich keine Veranstaltungen, wo Eintritt verlangt wird. Im Reich Gottes. Ich sage denen immer, entweder ihr lasst es, oder wenn sie mich als Redner einladen, komme ich nicht. Ich komme nicht. Umsonst komme ich. Wenn alles umsonst ist, dann komme ich, sonst nicht. Wisst ihr, Reich Gottes ist so, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Natürlich musst du Haus aufrechterhalten und so. Ist ja gut, wenn die Gläubigen hier mithelfen, damit das alles finanziell machen kann. Aber ich darf die Leute nicht rupfen, wenn die da zur Tür reinkommen. Dann kann es nicht sein, dass hier unter 5 Eimer stehen, die man am Schluss vom Gottesdienst rumgehen lässt. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ich es demnächst mache. Ich komme demnächst, kann sein, dass ich mit sowas in Berührung komme, ob ich mir nicht Zettel schreibe, wo entsprechende Bibelstelle drauf sind. Und statt Geld so ein Zettel reinwirf. Vielleicht liest der eine oder andere. Wisst ihr, die Götze sind massig und der Herr Jesus geht hin. Wisst ihr, der Herr Jesus, der sagt für sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. An dem Punkt, wo es um Götzendienst geht, wo es um solche Dinge geht, holt er die Peitsche und treibt sie raus. Jetzt kommt der nächste Punkt. Gott will ein bestimmter Eifer. Das heißt, Gott will für uns Gläubige, dass wir ähnlich wie er in seiner Eifersucht reagieren. Ist euch das klar? Das Wort Eifer und Eifersucht ist das gleiche Wort. Gott will ein bestimmter geistlicher Eifer. Er will, dass wir genauso eifersüchtig über unsere Herzen wachen. Und jetzt sagt Paulus etwas und das hat mich tief erschüttert. In 2. Korinther 11, Vers 2. Er sagt hier, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Eifersucht. Denn ich habe euch einem Manne verlobt, nämlich dem Herr Jesus, um euch, nämlich die Gemeinde, als keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Jetzt wisst ihr auch, wer die Braut ist. Wisst ihr, wenn man ja streitet, ist Israel die Braut oder die Gemeinde, hier steht's. Du brauchst eigentlich keine theologische Ausbildung mehr, musst nur den Bibeltext lesen. Jetzt sagt er etwas. Er sagt, er eifert dafür, dass die Gemeinde am Herr Jesus ungeteilt anhängt. Wie eine keusche Jungfrau. Und jetzt sagt er in Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, das heißt die Einstellung, die Grundhaltung, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Wisst ihr, wir brauchen eine bestimmte Einfalt dem Herrn Jesus gegenüber. Er sagt hier, es wird jemand kommen, der hat einen anderen Jesus. Sagt, den wir nicht verkündigt haben. Er sagt, ihr könnt sogar Geisteswirkung oder einen Geist empfangen, den wir nicht empfangen haben. Oder den ihr ursprünglich nicht hattet, der nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Er sagt, oder ein anderes Evangelium. Vers 13, falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Ich habe eine fromme Zeitung, die ist unendlich fromm. Wenn du die liest, denkst du, das sind die Frömmsten der Frommen. Aber jetzt haben sie umgestellt. Ich weiß ein bisschen, wie es bei denen finanziell aussieht. Manchmal hast du ja Einblicke. Also es ist einfach so, Ich habe einen Bruder zum Beispiel, den ich kenne, der hat mir jetzt erzählt, bei bestimmtem Missionswerk war er der Kassier, wie es da ausgesehen hat. Der hat gesagt, die Konten sind übergequollen, wir haben vor Geld nicht mehr gewusst, was machen. Und dann sind die Brüder vorne hingestanden und haben gemerkt, dass du denkst, sprich gleich alles zusammen. Das ist üblich. Und es ist einfach so, gerade bei diesen Dingen, da muss man rigoros sein und sagen, Herr, und jetzt muss man Gott ernst nehmen, der auch sagt, verflucht sei, wer Fleisch zu seinem Arm macht. Verflucht sei, wer die menschliche Schiene reizt. Wisst ihr, das ist das, wo der Georg Müller Millionen erbeten hat, nur vor Gott, niemand hat es gewusst. Und das ist heilige Keuschheit. Und du hast manchmal falsche Arbeiter und die merkst, die erkennst, ich behaupte jetzt mal ganz, ganz offen, zu 90% im Geld. Was machen sie mit dem Geld? Und dieses Missionswerk, das ich gemeint habe, die haben dann umgestellt. Und plötzlich habe ich einen Brief bekommen, ich habe dich drum meine Augen nicht. Wenn du nicht bis zu, ich weiß, dass die Geld haben, ziemlich sogar. Wenn du nicht bis zu dem und dem Zeitpunkt dein Abo bezahlt hast, dann werden wir streichen. Wo habt ihr ein Problem? Da merkst du dann plötzlich, da ist keine blaue Pupille mehr im Auge oder eine rote oder eine grüne oder je nachdem, wie die Augenfarbe, rot ist ja krank, aber einfach. Aber da ist eine andere Krankheit, da ist ein Dollarzeichen drin oder ein Eurozeichen. Wisst ihr, und jetzt ist das ganz einfach. Die Bibel sagt, du musst das alles raustreiben. Du musst das aus deinem Herz raustreiben. Du musst aus dem Herzen einer Gemeinde raustreiben. Du musst hier zurückkehren zu der Einfalt gegenüber Christus. Du musst dem Heiligen Geist, der ein eifersüchtiger Geist ist, nachgeben, dass er letztendlich dasselbe tun kann, was hier Paulus will. Dass der Heilige Geist bei dir bewirkt, dass du willst, dass die Gemeinde heil, rein, heilig, Gott hingegeben ist. Und das Gleiche, was er sagt, 1. Korinther 14, strebet nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Schulungen, bemüht euch eifrig um die Jüngerschaftskurse, bemüht euch eifrig um die Bücher, bemüht euch eifrig um die Konferenzen. So lebt die Christenheit, wisst ihr, was da steht? Bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. Der Heilige Geist ist ein eifersüchtiger Geist, so wie Gott eifersüchtig ist im Alten Testament. Er will die Wirkung des Heiligen Geistes, also nicht unser Theater, nicht unser Kopfwissen, nicht unsere Ehrgeberei mit angelesenem Wissen, sondern er will echte Geisteswirkungen. Das kann sein, dass ich mich vor jemandem demütige. Ich habe die Akzeptanz vor einem Mann, der ein hyperperfektionistisch, eine völlig andere Richtung, teilweise Lehrer hat, die ich rigoros ablehne, und der mich eigentlich von seiner Richtung her zerfleischen müsste. Wisst ihr, warum er es nicht macht? Ich habe mir mal überlegt, wo mir Sünde passiert ist, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mich am besten demütigen? Dann habe ich Gott gefragt. Und dann kam ausgerechnet, geht zu dem. Ich glaube nicht, ein Ohrenbricht. Aber manchmal ist es gut, du demütigst dich. Ich habe dem auch klipp und klar gesagt, ich habe Vergebung, ich müsste dir das gar nicht erzählen. Jetzt erzähle ich es dir. Und ich habe mich dann wirklich tief vor diesem Mann gedemütigt. Und das Interessante ist, seither haben wir keinen Streit mehr wegen Lehrdinge. Ist doch interessant, oder? Wir haben keinen Streit mehr. Er sagt immer noch, ich sehe es anders wie du, aber wir haben keinen Streit mehr. Das ist Friede. Wisst ihr, und dieses Demütige vor Gott, das Geistliche, das war eine Wirkung vom Heiligen Geist, die mich zu dem gebracht hat, dass wir nach den geistlichen Dingen suchen. Herr, wo willst du, dass ich hingehen soll? Was soll ich tun? Wo soll ich mich demütigen? Soll ich mich verleugnen? Was soll ich machen? Wisst ihr, was dann kommt? Der Segen bis ins tausendste Glied. Ihr versteht? Dann weicht der Fluch. Einmal steht im Alten Testament, sie zogen den Fluch an wie ein Gewand, frei zitiert, weil sie ihn geliebt haben. Du musst den Fluch hassen. Du musst das vom Fleisch befleckte Hemd, was der Mensch tut, musst du hassen. Das Sünder sollst du lieben, aber das Menschliche sollst du hassen und das Geistliche lieben. Immer mit der Überschrift. Wir haben einen dreimal heiligen Gott, der eifersüchtig ist.
Und mir ist das vollkommen klar geworden. Wir müssen vor Gott klar sein, dass wir nirgends ins Schussfeld seiner Eifersucht kommen. Mir ist aufgefallen, dass ich das versäumt habe. Wenn du das erkennst, da schrickst du, ist normal. Und dann ziehst du dich zuerst mal zurück, sag, Herr. So wie der David sagt, sieh mich an, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, ob ich auf gutem Wege bin oder auf schlechtem Wege. Wisst ihr, gute Wege können fromm sein, aber auch schlechte Wege können fromm sein. Mit der Frömmigkeit nichts zu tun, sondern mit der Echtheit. Möchten wir hätte zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in deiner Selbstverleugnung bereit warst, der Fluch der Sünde, auch das große Gericht Gottes, das Gott in seiner Eifersucht, dein dreimal heiliger Vater, das er ausgerufen hat, das er auch ausgeführt hat, diesen Fluch der Sünde, wo er gestraft wurde bis in letzte Konsequenz, wo letztendlich der Tod die Antwort war und die Qual dieser Sündenatur, dass du bereit warst, die Himmel zu verlassen und diesen Fluch für uns hinwegzunehmen. Und nachdem du das getan hast, wir beten dich dafür an, gib uns jetzt auch Herzen, die bereit sind zu akzeptieren, dass dein Heiliger Geist, durch den du in unsere Herzen eingezogen bist, ein heiliger Geist ist, ein eifersüchtiger Geist ist, und hilf uns, dir dem Lamme zu folgen, dass wir sind, so wie es der Paulus will, eine keusche Jungfrau. Dass die Einfalt dir gegenüber wieder alles beherrscht, die erste Liebe und der Rest weggeht. Gib uns einfach auch den Mut, uns notfalls gegen jede Menschenmeinung zu stellen, gegen alles das, was die Leute uns vorkauen. Und lass uns dir dem Lamme folgen, dorthin, wohin du gehst. Und dafür danke ich dir. Amen.